Man fliegt über diese Christusstatue, die ja normalerweise in Rio steht, aber eben auch in Lissabon. Anschließend dann Überflug über die Golden Gate Bridge, also die Brücke des 25. April. Also da haben wir auch nochmal so eine Copy-Paste von San Francisco. Dann über die Altstadt und dann landet man eben auf dem Humberto Delgado Airport. Und das ist auch das Besondere an Lissabon für die Gäste, die dort die Städtereise machen oder das Stopover-Programm. Du hast eine relativ kurze Zeit. Der Flughafen ist ungefähr 15 Minuten vom Stadtzentrum nur entfernt. Und das ist eigentlich ideal.
Einen wunderschönen guten Morgen zu Nimm ich mit, der Urlaubspodcast der Derto Group. Mein Name ist Dominik Hoffmann und an meiner Seite ist Tourismusexpertin Saini Savani. Hallo, liebe Saini.
Hallo, bom dia. Wir haben heute, wir sagen ja immer Experten, dass wir hier bei Nimm ich mit Reiseexperten, Tourismusexperten haben, Menschen, die die Welt gut kennen. Aber jetzt merken wir kommen so auch in die Richtung, wo wir so zwei Aspekte oder zwei Facetten kennenlernen. Das eine sind die Menschen, da würde ich mich auch zu zählen, die meiste Zeit von Deutschland aus oder aus dem deutschsprachigen Raum raus arbeiten und sich so die Welt erarbeitet haben, im wahrsten Sinne des Wortes, sie kennengelernt haben und für die Gäste zugänglich machen, sagen wir es mal so. Mhm. Und dann gibt es die aber die meiste Zeit ihres Lebens oder ihres Berufslebens wirklich im Ausland leben, in der Destination, im Urlaubsland selbst. Und das ist natürlich nochmal eine ganz andere Expertise, da freue ich mich sehr.
Ja, ich würde auch sagen, so ein bisschen schauen wir auch zu diesen Menschen auf. Es sind irgendwie Traumjobs, ja. Und wenn ich das jetzt hier schon sage, was ich jetzt sagen möchte, dann wird das, glaube ich, schon auch irgendwie bewusst. Denn er ist ein Pendler zwischen Traumdestinationen. Und welche das sind, ja, das wird er uns gleich verraten. Herzlich willkommen bei uns, Daniel Himburg von Dertour. Hallo Daniel.
Schönen guten Morgen, auch bom dia von mir. Tolle Anmoderation, ist ja fast schon so ein bisschen wie bei Wetten, dass. Ne? Also ist ja genau. Der Star heute.
Ja, wir wollen nur nicht so ganz überziehen, wie Thomas Gottschalk, aber es könnte passieren, denn es geht heute, und ich darf das jetzt schon sagen, um eine der absoluten Lieblingsdestinationen von Dominik als auch mir. Wir lieben Portugal.
Ja, Portugal. Schauen Sie, ja, hier, schauen Sie.
Ja, und vor allem nicht so weit weg, muss man auch sagen. Also wir waren jetzt wirklich ganz, ganz viel in Sehnsuchtsdestinationen auf der Fernstrecke. Und wir möchten aber auch sagen, man kann auch in 2-3 Stunden in ein absolut faszinierendes Land reisen.
Genau, ich lege noch einen drauf. Ich sag mal, es ist für mich das schönste Zielgebiet der Welt, auch wenn ich jetzt keine Michelle Hunziker dabei habe. Aber es ist wirklich sehr schön gesagt, in einer kurzen Flugzeit ist man wirklich schon fast wieder in einer anderen Welt, in auch einem Sehnsuchtsland.
Ja, das können wir bestätigen. Zwischen welchen Traumdestinationen pendelst du denn? Du lebst ja und arbeitest an der Algarve und da bist du auch gerade.
Da bin ich auch gerade, genau, und wir haben ja jetzt hier auch gerade das neue Jahr eingeläutet in Portugal. Ich bin aber nicht nur immer hier, ich muss das leider sagen, weil es, wie gesagt, für mich die absolute Lieblingsdestination ist, aber ich darf dann auch noch zwischendurch in andere Traumdestinationen, die für unsere Gäste natürlich bei der Dertour sehr beliebt sind. Momentan sind das also Fuerteventura und Lanzarote, also zwei kanarische Inseln, und da sehe ich natürlich jedes Mal, wenn man hinkommt und wieder wegfährt, natürlich auch die Kontraste zwischen diesen Zielen, und das ist nicht ein Einheitsbrei, sondern alle haben ihre eigenen Charaktere, ihre eigenen, Highlights, und sind auf jeden Fall alle drei eine Reise wert.
Mhm. Ja. Und kommt natürlich auch so ein bisschen die Saisonalität hinzu, wie wir so schön sagen. Das hat ja Gründe, warum du dann auch häufiger auf den Kanaren im Einsatz bist, weil, man könnte fast sagen, leider so Wintertourismus, also jetzt Januar, Algarve, ist das stärker oder weniger stark nachgefragt als vielleicht früher, aber es ist zumindest nicht so das, wo jetzt jeder sagt, so, keine Ahnung, ich steige in Frankfurt in den Flughafen oder in den Flieger und flieg los und mache jetzt mal im Januar, Februar die Algarve. Obwohl man es könnte, will ich jetzt so eigentlich damit sagen.
Man kann es auf jeden Fall. Es ist wirklich leider, weil der Winter an der Algarve ist auch sehr schön. Okay, die Temperaturen sind natürlich nicht so wie im Sommer, aber du hast tagsüber bei Sonnenschein auch mal 20 plus. Am Abend geht es natürlich runter auf teilweise unter 10 Grad, aber du hast eben diese ganze Destination, diese Traumstrände, diese Sonne und vor allem, und das ist ja das, was, glaube ich, jetzt, ich sag mal, ihr in Deutschland vermisst, dieses Sonnenlicht. Dieses ganz besondere Licht fängt an der Algarve an im Herbst und zieht sich dann, sagen wir mal, bis in den Frühsommer rein, wo es natürlich wieder ein bisschen greller wird, dann wird es auch ein bisschen lauter. Aber dieses Licht, Das ist das ganz Besondere. Und ich sage ja immer, und das sollte man als Werbeslogan für die Algarve auch nehmen, sie haben den blauesten Himmel der Welt. Und den sieht man im Winter natürlich auch sehr, sehr schön. Mhm.
Dieser Blauanteil, es geht um diesen Blauanteil, der ist besonders schön. Ich habe es gerne bei Dienstreisen auch so gemacht, dass man wirklich in den Wintermonaten fährt, weil man einfach ganz, ganz viel toll erleben kann und auch wunderschöne Fotos machen kann, Videos. Richtig. Und so weiter, weil es einfach ja nicht ganz so viele andere hat, die im Weg stehen. Es ist eine Traumdestination. Das Licht, es ist auch der Atlantik, muss man dazu sagen. Also eben nicht das sanfte Mittelmeer, sondern der wirklich tolle Ozean, ein echtes Meer, wie ich immer so schön sage. Und das macht es, ja, das macht es ganz besonders. Es ist aber auch schön zu erleben, wie du. Du bist dafür zuständig. Du wirst nochmal genau sagen, was du alles machst, dass du nach so vielen Jahren also diese Begeisterung, diese Liebe dafür hast und sagst, das ist das schönste Ziel der Welt. Finde ich wirklich toll.
Danke. Das hat natürlich seinen Grund, aber das macht natürlich der Job, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, bei uns ist der Beruf eine Berufung. Und auf deine Frage zu kommen, was mache ich eigentlich? Also wir sind ja von der Tour Destination Service AG, also wir betreuen unsere Gäste vor Ort. Das heißt also, die Urlauber, die bei der Tour buchen, sind vor Ort in den besten Händen. Also ich mit meinem jetzt in Portugal noch relativ kleinen Team kümmern uns um unsere Gäste, sei das jetzt in Live-Form, telefonisch oder mittlerweile auch digital. Also wir haben auch eine Reiseleiter-Webseite, das ist der touristik-reiseleitung.com. Da kann man eben auch schon so vorab ein paar Informationen holen. Und das Wichtigste ist eigentlich, glaube ich, das Gefühl für den Gast, okay, da ist jemand. Da ist jemand, der ist für mich da, der kümmert sich um meine Belange, der gibt mir Tipps, der gibt mir seine Erfahrungen. Und natürlich schwenkt da immer diese Begeisterung mit. Und ich glaube, das kommt bei den Gästen an, weil es ist schade, nicht nur jetzt in Portugal, sondern überall auf der Welt, wenn man wirklich nur Flughafen, Hotel, Flughafen sieht und nichts von der Destination mitkriegt. Und ich glaube, das ist ein ganz großer Beitrag von uns, um eben diese Zielgebiete auch an die Gäste näher zu bringen.
Ja, das ist ein ganz großer Mehrwert, den man nochmal herausstellen muss, weil wir sagen auch total häufig, dass die Reiseleitung, der Guide vor Ort, dass der das auch so besonders macht. Ne? Der hat den Charme, der kennt sich aus, der hat die Tipps. Wie du schon gesagt hast, das würde man vielleicht vorher gar nicht so erleben oder man hätte es vielleicht gar nicht gewusst und dann geht man nach Hause und sagt so, und dann denkst du, ja, hast du das erlebt? Nee, war ich gar nicht. Ah ja, hat vielleicht derjenige gefehlt, der dir das gezeigt hat, der wirklich dann die Welt vor Ort gezeigt hat. Und das finde ich, deswegen, Traumjob habe ich am Anfang gesagt, ich finde, das ist auch so und man merkt ja schon auch deine Leidenschaft hier in den ersten 5 Minuten, wie du dafür brennst. Aber jetzt nochmal ganz kurz, wenn du sagst, du bist für Algarve, Fuerteventura und Lanzarote auch zuständig, du gibst das Gefühl an die Urlauber auch weiter, wie du sagst. Wie sieht dann so ein Tag bei dir aus? Also ist es so, weil man kriegt ja häufig dann auch, wenn man in Urlaub fährt, weiß man, an dem Tag sitzt unten im Hotel die Person, da kann ich hingehen und dann habe ich Fragen. Wenn wir es mal ganz in die Operative reingehen, wo in diesem Konstrukt bist du?
Leider nicht mehr direkt am Gast, weil ich jetzt ja natürlich in meiner Tätigkeit als Reiseleiter dann mehr dieses Administrative, was wir natürlich auch machen müssen, im Büro bin. Aber ich habe das ja lange genug gemacht im Hotel, also am Gast. Das heißt also, ich bin eigentlich das Backup für den Reiseleiter im Hotel, weil unsere Reiseleiter arbeiten ja in einem Team, was ja wichtig ist. Aber letztendlich sind sie immer Einzelkämpfer in ihrem Hotel. Und wenn da Nachfragen sind und viele Kollegen sind auch selber das erste Mal irgendwo, dann brauchen die natürlich auch wieder die Tipps und die Erfahrung von den Kollegen, die schon sehr lange da sind. Und dann haben wir natürlich die Verbindungen zu unserem Produkt in Deutschland, zu unserer Agentur vor Ort, zu unseren Partnern, die wir dort haben, also unseren Hoteliers. Also man ist, sagen wir mal, in allen Kanälen mit dabei und ist eigentlich so der Mittelsmann.
Ja, ein Chefreiseleiter ist absolut Schnittstelle und im Grunde genommen kann man sagen, der vor Ort den Hut auf hat auch. Also was jetzt gerade den Gast angeht, also die Guest Experience, das Erlebnis für den Reisenden. Das ist ja eben, Dominik, worum es uns ja geht. Also dass man wirklich die tollste Zeit vor Ort hat. Und dafür brauchst du halt den Chefreiseleiter.
Was ein geiler Titel.
Und die Reiseleiter, das Team. Ne? Also heute sind wir geenglischt, da heißen wir Destination Manager, Guest Service. Ja? Aber letztendlich sage ich immer, auch wenn man sagt, ja, aber du bist der Chef, dann sage ich, nein, ich bin und bleib der Reiseleiter. Punkt. Ja. Ja? Und das ist ja das, warum ich da vor mittlerweile fast 25 Jahren, im zarten Alter von 11, wenn ich das mal an dieser Stelle sagen darf, angefangen habe. Und das ich habe Ich habe eine, ich sage immer eins, man darf mich alles fragen, bis auf zwei Dinge, nach meinem Alter und meinem Kontostand. Eins okay. ist zu hoch und eins ist zu niedrig. Deswegen, da bin ich dann, da habe ich etwas Star-Allüren. Also das, nein, also mit 25 Jahren, dann kann ich natürlich nicht mit 11 angefangen haben. Also ich war 20, wo ich das angefangen habe. Und das Faszinierende ist eigentlich, ich mache das jetzt schon mehr als mein halbes Leben und lebe dementsprechend auch im Ausland. Und dafür bin ich eigentlich sehr dankbar.
Ja. Schön. Okay. Schön. Und war beim Portugal dann schon immer auch irgendwie eine Leidenschaft oder bist du da hingekommen? Warst du vorher noch woanders? Wie war das?
Ich war überall. Also wir haben nicht so viel Zeit.
Nee, aber vielleicht.
Ich kann jetzt aufzählen.
Ja, nee, aber das interessiert mich schon. Ich glaube, das ist auch wichtig, weil damit wir auch wissen und unsere Zuhörer und Zuhörerinnen, wer da überhaupt vor uns sitzt. Also weil ich glaube, da kommt nämlich jetzt, vielleicht schaffen wir es in einer Minute, aber erzähl mal, wo du schon überall warst.
Also um es kurz mal, ich war also auf allen Kanarischen Inseln, ich war auf Mallorca, da muss man als Reiseleiter gewesen sein, ganz klar. Ich war in Ägypten, also auf Nilschiff, auch fantastische Erfahrung, wirklich. Ich habe im Marshall Alarm gearbeitet, ich habe gearbeitet in Montenegro, also im ehemaligen Jugoslawien, auch ein wunderschönes Zielgebiet, wirklich traumhaft. Dann war ich an der Fernstrecke damals in Bangkok, in der Dominikanischen Republik habe ich dreimal gearbeitet. Dann natürlich Portugal, also auf Madeira, genauso wie an der Algarve. Und ja, ich glaube, das war es soweit. Also dann halt immer wieder. Oder ach ja, spanische Festland, auch wunderschön. Ne?
Also Costa
del Sol, ums Eck rum, genau, hier bei uns in der Neighborhood. Zu Portugal bin ich gekommen. Da, und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen meine Verbindung unter anderem dorthin, weil mein Onkel dort seit über 30 Jahren lebt. Also der ist ausgewandert.
Ah, ja.
Aus den Niederlanden, also der ist von Holland dann eben an die Algarve gezogen.
Ja.
Und da war immer so Algarve. Ganz ehrlich, und ich glaube, das geht sehr vielen Zuhörern auch so, viele kennen Portugal nicht. Viele denken, naja, Portugal, das klebt dann Spanien mit dran, ist ja wahrscheinlich das Gleiche. Und das stimmt nicht. Und so habe ich es auch gedacht und wurde dann eines Besseren belehrt. Und diese Liebe ist geblieben. Ich war das erste Mal in Portugal 2001. Mhm. Und seitdem immer wieder.
Das ist interessant, ja. Für mich war 25 Jahre auch Portugal nicht auf meiner Landkarte. Also auch mit meinen Eltern nicht hingeflogen, gar nichts. Und dann habe ich es ja, irgendwie kennengelernt und großartig. Also bin so häufig auch schon dort gewesen, auch mal länger, auch an der Algarve in Lissabon. Aber wir merken schon, wir haben gar nicht so viel Zeit. Deswegen natürlich Doppelfolge, zwei Folgen.
Du bist, der Thomas Gottschalk, du bist dann selber schuld,
zwei,
wenn wir überziehen.
Zwei Folgen, aber wir können uns nicht alles anschauen. Das wissen wir schon mal auch an unsere Zuhörer. Wir können uns nicht alles anschauen. Da werden bestimmt auch noch im nächsten Jahr, wir sind ja im neuen Jahr, wir nehmen jetzt hier im Dezember auf, aber da werden in 2025 dann auch noch weitere Folgen kommen. Das schon mal vorweg. Okay, Daniel, was musst du noch sagen?
Genau, bei Kernaussage, wenn ich das kurz ergänzen darf, Kernaussage ist ja, Portugal ist nicht gleich Portugal, das ist ein wahnsinnig faszinierendes Land, auch wenn es im Grunde genommen so schmal anmutet an Spanien dran, ganz, ganz vielfältig und wir beginnen mit der Algarve, ganz klar, weil der Daniel dort lebt, aber dann versuchen wir noch ein bisschen weiter ins Land zu gehen oder auch auf die Inseln und ja, dann hören wir uns hoffentlich nochmal in 2025, beziehungsweise ja, es geht ja weiter, schauen wir mal.
Bestimmt. Aber da sieht man ja schon, wie schnell man in diese Begeisterung fällt. Und das ist ja das Besondere. Und ich glaube, das wird jedem so gehen, der das Land besucht. Ich sage es ganz ehrlich, ich habe jetzt nun wirklich, ich sagte es ja gerade angesprochen, in vielen Ländern gearbeitet. Das ist jetzt nicht eben, weil wir heute diesen Portugal-Podcast machen, sondern es ist wirklich so, es waren nie ein Gast, der gesagt hat, einmal und nie wieder. Das hatte ich nie, haben wir nie gehört. Viele waren wahnsinnig positiv überrascht, haben das nicht gedacht. Und das ist eigentlich natürlich toll, wenn man den Leuten noch so eine Überraschung gibt. Ich glaube, der Werbeslogan von Portugal war auch mal das unbekannte Schatz Europas. Ich glaube, das hat es immer noch so. Also dieses positive Erlebnis, was man dort hat, wenn man es nicht kannte, ist enorm. Und viele sagen dann auch, ja mein Gott, warum sind wir nicht schon viel früher gekommen?
Ja, Seefahrernation Portugal, das passt doch gut dazu. Jetzt gehen wir in die Algarve rein, deine Wahlheimat sozusagen.
Richtig.
Ich bin mal im Mai da gewesen und fand es wunderschön, wunderbar. Und da war auch schon unfassbar die Sonne am Scheinen. Wie viele Sonnentage gibt es überhaupt in der Algarve, an der Algarve?
Sie sagen offiziell sind es 300 Sonnentage. Ich glaube das auch, weil wir haben natürlich wenig Regentage. Es ist auch nicht so wie in Deutschland, dass es dann den ganzen Tag oder über Wochen lang regnet und grau ist. Es regnet mal vielleicht auch einen Tag. Das ist natürlich auch wichtig, weil die Algarve ist natürlich, das hast du gerade auch im Mai gesehen, es ist ja ein faszinierendes Naturschauspiel auch. Wenn man so ins Hinterland fährt, wo die Orangenbäume sind, die Olivenbäume, die unwahrscheinlich vielen Kräuter und Pflanzen, das ist ja fast, ich sag mal so ein Duftkissen. Ja. Und das braucht natürlich auch Wasser. Wasser. Also ist natürlich ganz wichtig, dass es auch mal regnet, aber ansonsten hat man wirklich diese 300 Sonnentage. Und wie gesagt, es ist dieses besondere Licht, es ist die Sonne, es ist die Wärme im Sommer für die, die also wirklich auch das heiße Wetter wollen. Also wir gehen dann schon auf die 30 plus zu. Aber ich muss sagen, in Portugal ist es sehr angenehm, weil du dort diese trockene Hitze hast, die, mit der man, glaube ich, die meisten Menschen leichter zurechtkommen als bei der hohen Luftfeuchtigkeit.
Und ja, dann kann man aber direkt auch sagen, wie wir gerade gesagt haben, das Land ist nicht immer gleich, ist ganz unterschiedlich. Auch die Algarve hat zwei Seiten, also wenn mindestens zwei mindestens. Seiten. Ich persönlich bin ja der Meinung, es sind drei mindestens, aber wir reden ganz oft von zwei Seiten und dass sich das quasi, wir sind ja unten im Süden von Portugal, dass sich das so in der Mitte, ja, kann man das so sagen, ungefähr teilt. Aber dann gibt es auch nochmal den Westen, auch nochmal ganz speziell. Vielleicht kannst du darauf nochmal eingehen, dass wenn jetzt auch ein Urlauber sagt, ich war bisher nur in dem einen Teil, hatte keinen Mietwagen, bin ich rumgefahren oder so. Der andere ist wieder ganz anders. Also alle haben so ihren Charme.
Genau. Wir sagen ja, wir teilen das Ganze, sagen wir mal, in Faro. Faro ist ja die Hauptstadt der Algarve. Das ist ja auch unser Hauptflughafen mit dem Lettercode FAO. Da fliegen alle Maschinen hin. Also mittlerweile von den meisten Flughäfen in Deutschland, natürlich auch in Österreich, Schweiz, den Niederlanden. Und von Faro aus, alles, was nach Westen geht, das ist die sogenannte Felsalgarve. Da hat man auch diese berühmten Bilder, die auf allen Portugal-Reiseführern mit drauf sind, auf allen Internetauftritten, diese Felsformationen, die so besonders sind, wo diese kleinen Buchten drin sind, wo du teilweise nur mit einer Strickleiter runterkommst. Das ist also der westliche Teil. Und was viele dann denken, natürlich, okay, Felsen, das muss natürlich auch Steinstrand sein. Nein, natürlich nicht. Ist alles Sandstrand. Also an der Algarve gibt es keine Kiesel- oder Steinstrände, sind alles Sandstrände. Und alles, was von Faro in den Osten geht, also Richtung spanische Grenze, das ist so die sogenannte Sandalgarve. Da hast du lange durchgezogene Sandstrände. Und was wirklich faszinierend ist, und das habe ich jetzt gesehen, wo ich kurz in Deutschland war und dann wieder jetzt zurückgekommen bin, an die Algarve, wenn du im Landeanflug bist auf Faro und kommst aus dem Osten geflogen, dann überfliegst du das Ria Formosa Naturschutzgebiet. Und das sind diese vorgelagerten Inseln. Und wenn man diese Fotos sieht, dann denkt man wirklich, es ist irgendeine Karibikinsel. Das ist wirklich schneeweißer Sandstrand, kiesfarbenes, klares Wasser, faszinierend. Und das sind so die beiden Regionen, die wir sagen, also Felsalgarve und eben die Sandalgarve, was dann nach Spanien sich rüberzieht.
Und ich sage immer noch die Westalgarve, also quasi, wenn ich bei Sagres, bei der Spitze ums Eck fahre, dann kriege ich nochmal so den wilden Teil der Algarve, ganz ursprünglich, wirklich kaum Hotels, eher individuell. Da kann man schön mit dem Auto mal von Lagos aus oder so einen Ausflug hin machen oder eigentlich von der ganzen Algarve aus und sich mal die Surfer anschauen, ein bisschen die Landschaft schauen, ein bisschen vielleicht an den Klippen oder Küsten spazieren gehen. Ist wieder ganz anders. Also, und dann natürlich das Hinterland. Ach ja, ich merke schon, wir werden es zeitlich nicht schaffen.
Genau, das hat
aber was immer, bitte?
Das ist ja die Costa Vicentina, also diese, da wo ja keine Hotels stehen, ja, wo das ja alles noch unberührt ist. Und du hast es gerade gesagt, das muss ich jetzt ganz kurz noch sagen, weil das ist, glaube ich, an der berühmtesten Punkt. Du sagtest gerade diese Südspitze, es ist ja der südwestlichste Punkt Europas. Man nannte das ja früher das Ende der Welt. Und da hat ja dann irgendwann ein ganz schlauer Mensch eine Bratwurstbude aufgemacht. Das ist ja heute die letzte Bratwurst vor Amerika. Und ich weiß manchmal nicht, wir bieten
ja von Algarve aus. Kann nur ein Deutscher gewesen sein.
Kann nur, genau. Wir bieten ja auch in Algarve einen Ausflug dorthin an. Und ich weiß nicht, ob die Gäste jetzt wegen diesem südwestlichsten Punkt dahin reisen oder wegen dieser Bratwurstbude. Also das kann ich nicht so ganz schätzen, weil wenn man dann Würstel kauft, dann kriegt man sogar noch ein Zertifikat, dass man das eben am Ende der Welt gegessen hat.
Das war gut. Das habe ich noch nicht gemacht. Also, was ich sagen muss, gerade auch zum Thema Essen, Algarve, das möchte ich noch ergänzen, dieses Gefühl, dass man in einer Urlaubsdestination ist und das manchmal so ein bisschen, ich sag's jetzt mal, künstlich ist. Das habe ich in Portugal zu keiner Zeit und auch nicht an der Algarve. Also viele Menschen haben ja so dieses Gefühl, ja, das könnte jetzt austauschbar sein. Egal, wo ich jetzt hingeflogen wäre, Hotel und so weiter, das wäre irgendwie das gleiche Gefühl gewesen. Das für mich bei Portugal und eben auch an der Algarve ganz besonders, dass ich immer und zu jeder Zeit weiß, ich bin in Portugal. Ich habe portugiesische Gastfreundschaft. Ich habe immer portugiesische, wie soll ich sagen, Eigenheiten, Besonderheiten, das, was es ausmacht einfach. Das Land ist immer zugegen und das finde ich ganz toll, das hat sich nie verloren und auch ganz wichtig an so einer, ja, Touristendestination, weil natürlich hat die Algarve auch schöne, große Tourismusorte mit Hotels, mit allem, was man braucht, mit jeden Annehmlichkeiten heutzutage, auch wer da vielleicht vor 20, 30 Jahren das letzte Mal da war, bitte nochmal hinfahren, da hat sich viel getan, aber es ist immer noch authentisch Portugal, das ist mir echt wichtig.
Das ist sehr, sehr schön gesagt und das ist auch etwas, wir hatten ja gerade unser Campus Academy Event an der Algarve und das haben wir den Teilnehmern auch gesagt und das haben sie auch gesehen. Du hast nicht diese, ich sag jetzt mal böse, diese Touristen-Ghettos, ja, sondern es vermischt sich so wunderbar. Du hast immer einen Ort mit 2, 3 Hotels, das heißt, du nimmst immer am Leben teil und das ist auch das, um dann nochmal auf diesen Wintertourismus hinzukommen. Man weiß, dass gerade in diesem wunderschönen Land Griechenland ist natürlich Ende Oktober, wenn die Bürgersteige hochgeklappt und Feierabend ist. Und an der Algarve hast du das nicht, da leben ja Menschen. Das heißt also, du hast immer wieder Leben dabei, an denen die Gäste des Landes, also die Touristen, teilnehmen bzw. eigentlich auch teilnehmen müssen, weil das ist das, was die Portugiesen, glaube ich, auch auszeichnet, dass sie diese Leute einfach mit sich mitnehmen. Ja, die sitzt im Café und du guckst in die Gesichter, du siehst, okay, das ist wahrscheinlich ein Engländer, das ist ein Deutscher und mittendrin die Portugiesen. Also es ist nicht so, dass das so arg getrennt wird. Und wir haben ja ein sehr großes Portfolio von der Dertour, also die ganze Algarve rüber, durch hinweg, an den schönsten Stränden sind unsere Hotels. Wenn man jetzt mal nimmt, Praia Falesia zum Beispiel, da haben wir das 3HB Falesia Garden, jetzt ganz neu dann das Porto Bay Blue Ocean. In Albufeira machen wir
das. Das ist neu, oder? Weil da musst du ein bisschen
neu,
was sagen,
das ist ja top. Ja. Das ist neu, es gibt ja das bestehende Porto Bay Hotel, was ja bei unseren Gästen auch von unseren Gästen das beliebteste Haus ist. Das Porto Bay Blue Ocean war vorher ein anderes Haus von einem anderen Veranstalter auch und das wurde jetzt umfirmiert und auch Arbeiten dran gemacht und öffnet jetzt eben neu zur Saison und nennt sich jetzt eben Porto Bay Blue Ocean, liegt oberhalb dieses Falesia-Strandes, was von TripAdvisor ja in 2024 zum schönsten Strand der Welt gekürt wurde mit dieser
absolut zu Recht.
Fantastischen Felsformation mit diesen warmen Farben. Ich sage persönlich immer, wenn ich diese Strände an der Algarve sehe, sage ich immer, das ist das Kalifornien von Europa, weil das so ein bisschen aussieht wie diese Malibu Beach Geschichte dort. Und dann natürlich der bekannteste Ferienort Albufeira. Da machen wir jetzt von der Derto Group auch ein konzerneigenes Hotel auf. Das ist das Ananea Castelo Suites. Das öffnet also jetzt zum Mai, also zum Beginn der Sommersaison 2025. Und da werden wir also dann wieder ein neues Haus haben, weil, wie du gesagt hast, es tut sich auch viel. Ne? Portugal war früher so ein bisschen verschrien. Okay, die Hotels sind noch ein bisschen aus dem anderen Zeitalter. Das hat sich alles geändert. Es wurde modernisiert. Es wurde wahnsinnig viel gemacht. Aber es wurde nie der Charme verloren. Das Portugiesische ist und bleibt auch immer.
Ja, cool. Sehr, sehr gut. Kann ich auch nur bestätigen, gerade von Albufeira. Da habe ich mich in die Wellen geschmissen und habe mich auf das Surfbrett gewagt. Ja, einmal alleine, das war jetzt nicht so erfolgreich. Und dann habe ich mir doch einen Coach geholt. Also das ging dann ein bisschen besser, wenn der mich so reingeschubst hat. Das war dann. Und jetzt weiter, alles klar. Ja, so, dann konnte ich auch stehen. Mann, ist toll.
Es gibt ja nichts, was du da nicht machen kannst, muss man sagen. Also es gibt ja wirklich von Mountainbiken, du kannst wirklich alles machen in Portugal. Alles. Wer sogar tauchen will oder sowas. Also es wird irgendwie alles möglich. Und es ist nichts immer so, ich sag mal so, ja, überlaufen. Wenn einem dann trotzdem mal langweilig wird und man jetzt wie du entweder dort lebt oder man ist in einem dieser tollen Hotels, dann geht's auch, und das könnte man tun, entweder Ausflug oder man kombiniert das in der Reise, falls man noch nie da war zum Beispiel, nach Lissabon. Das ist schon was für dich, was dir auch wichtig ist, oder?
Absolut, absolut. Also da ganz kurz noch eine Ergänzung zum Sport. Man kann wirklich alles machen und was an der Algarve so ein bisschen hing, ist immer dieses Image, das ist nur eine Golfdestination. Es sind natürlich fantastische Golfplätze dort, das stimmt. Aber wie du sagst, man kann alle Sportarten machen. Es finden auch wahnsinnig viele Turniere statt. Also zum Beispiel in Portimão, wo auch unser Turin-Presidente-Hotel ist, haben die im Sommer Handball-, Volleyball-Tournamente direkt am Strand. Also es ist für alle Sportler und vor allem, das Bind gehört dazu, gehöre jetzt ich, Nicht-Sportler auf jeden Fall geeignet. Und ja, man sollte nicht nach Lissabon, man muss nach Lissabon, ja. Weil in meinen Augen, es ist die charmanteste Hauptstadt der Welt. Wir bieten von Algarve auch einen Ausflug hin an. Man kann es auch wunderbar als Städtereise machen oder man kombiniert es. Wir haben bei der Tour ein neues Stopover-Programm mit TAP Air Portugal, bestehend aus 2 oder 3 Nächten mit Hotelaufenthalt, Privattransfer zum Hotel und es inkludiert, je nachdem, ob man 2 oder 3 Nächte da ist, auch ein 24 bis beziehungsweise 48-stündiges Ticket für den Hop-and-Off-Bus, was ich immer empfehle, weil du so eigentlich auf eine sehr schnelle und sehr gute Art natürlich so eine Stadt kennenlernst. Fahrzeit von der Algarve nach Lissabon mit dem Auto knapp 3 Stunden, mit dem Zug auch 3 Stunden, oder wer dann das Stopover-Programm macht, der kann dann mit TAP auch von Faro in knapp 28 Minuten, das ist der kürzeste TAP-Flug übrigens, nach Lissabon fliegen. Und das ist aber auch wieder ein Highlight, weil ich glaube, es gibt keinen schöneren Landeanflug auf eine Stadt wie auf Lissabon, wenn man vom Süden kommt. Man fliegt über diese Christusstatue, die ja normalerweise in Rio steht, aber eben auch in Lissabon. Anschließend dann Überflug über die Golden Gate Bridge, also die Brücke des 25. April. Also da haben wir auch nochmal so eine Copy-Paste von San Francisco. Dann über die Altstadt und dann landet man eben auf dem Humberto Delgado Airport. Und das ist auch das Besondere an Lissabon für die Gäste, die dort die Städtereise machen oder das Stopover-Programm. Du hast eine relativ kurze Zeit. Der Flughafen ist ungefähr 15 Minuten vom Stadtzentrum nur entfernt. Und das ist eigentlich ideal.
Ja.
Ja. Boah. Ja, es ist super. Also reine Städtereise oder eben in der Kombination, wenn man noch nie da war. Lissabon, der Dominik schwärmt auch schon. Also ich weiß gar nicht, wie oft ich in Lissabon war. Ich persönlich habe in Lissabon wirklich immer ein Zeitproblem, weil ich sowohl Lissabon so toll finde, als auch die anliegenden Städtchen an der Küste. Das ist ja so die Riviera, quasi auch die Côte d'Azur von Portugal. Also es ist einfach nur ein Traum, alles. Deswegen ist es natürlich auch eine eigene Reise wert, aber ich finde dieses Stopover-Programm, was du gerade erwähnt hast, richtig interessant, habe ich noch nie gemacht, werde ich mir genau angucken. Lissabon vielleicht noch kurz. Es ist kulinarisch, es ist kulturell, es ist zu Fuß zu erlaufen, es ist fürs Auge schön. Ja,
vielleicht.
Daniel,
mach noch ein bisschen, Daniel. Vielleicht haben wir dann in einem zweiten Teil auch noch kurz Zeit, ein bisschen was zu Lissabon zu verlieren. Daniel, bitte.
Ja, also es ist dieser ganz besondere Charme, es sind diese Stadtviertel. Und wenn mich immer Leute fragen, ja, was muss ich da angucken, sage ich, lauf einfach los. Du kannst ja auch in Lissabon überall, ich sag mal, frei laufen. Es ist kein Problem, höchstens, wer vielleicht nicht so fit ist, weil es sind ja auch auf 7 Hügeln gebaut, so wie Rom, also es geht immer rauf und runter. Aber das ist auch kein Problem, weil Aufzüge verbinden die jeweiligen Stadtteile und natürlich die berühmten Trams, also die berühmte Straßenbahn, die ja da laut durch die Stadt tuckelt. Und was ich das Besondere finde an Lissabon, es ist eine Großstadt, es ist ja eine Weltstadt. Dadurch, dass sie am Wasser liegt, genauso wie beispielsweise Hamburg, eine Stadt am Wasser hat immer etwas Besonderes. Ja. Und aber bei Lissabon findest du mitten in dieser Riesenmetropole Stadtteile und du denkst, du bist in einem Dorf an der Algarve. Die Wäsche hängt da zwischen den Häusern, es sind kleine Häuschen, wo die Menschen an den Fenstern da auf dem Kissen, also die WhatsApp-Gruppe 1950-Style macht, die dann winken, die jeden Gast irgendwie nochmal willkommen heißen. Und es ist ja auch diese ganzen Stadtteile strahlen ja wahnsinnig viel Geschichte aus. Also wenn man zum Beispiel mal Alfama nimmt, das ist ja die Wiege des Fados, aber ich glaube, da müssen wir dann nochmal extra drüber sprechen. Das ist nämlich, wenn man Fado hört, dann kann man sagen, das ist Portugal. Das ist die Seele Portugals.
Ja.
Und was ich sehr schön finde, also das vielleicht kurz, der Fado ist ja der Gesang. Mhm.
Manche mögen ihn, manche Frauen nicht. Darf ich auch vielleicht auch so sagen?
Ja, das braucht einen Zugang, Dominik.
Deswegen.
Du brauchst die Geschichte. Ja. Denn das ist ja eigentlich so, dass die Frauen ihre Männer besungen haben, die dann von der Seereise nicht zurückkommen. Und eine richtige Fado-Sängerin, weil Fado wird ja eigentlich nur von einer Frau gesungen, in der Regel, kann ja das Publikum zum Weinen bringen. Und auf meiner persönlichen Bucketlist steht ja, ich will ja unbedingt in Lissabon in ein ganz kleines Fado-Restaurant. Es muss aber im Herbst sein. Draußen müssen da die Blätter vor dem Restaurant im Sturm hin und her wehen. Ja, es muss am besten noch gewittern, innen nur Kerzen, diese Fado-Sängerin, die grundsätzlich in Schwarz gekleidet ist, und dann fängt die an zu trällern. Und weil du sagst, das ist nicht jedermanns Sache, das finde ich etwas, was sehr schön ist in Portugal und gerade mit dem Fado, man nimmt das mit in die Moderne. Es gibt moderne portugiesische Popmusik, wo Fado-Klänge und Sängerinnen, also Marisa ist eine der bekanntesten jungen Fado-Sängerinnen, mit Einfluss hat. Das heißt, also wie früher mal hier Pavarotti in Friends, wo die Popmusik mit Oper verbinden. Und das machen die eben mit dem Fado zusammen, was ja bei uns, es ist ja selten, dass jetzt irgendwie Popmusik und dann kommt da irgendwie volkstümliche Folklore dazwischen. Das machen wir ja nicht, aber das machen sie eben. Und die berühmteste Fado-Sängerin ist und bleibt Amalia Rodriguez. Das ist also die Krone des Fados. Und die Frau kennt bis heute jeder junge Portugiese. Und das ist schon etwas Besonderes,
finde ich. So soll es sein. So muss es sein. So, jetzt müssen wir in Folge 2 gehen. Daniel, wir nehmen das noch mit. Ich mache jetzt den ganz harten und Thomas Gottschalk. Wir müssen noch rüber
Jauch machst du.
Ja, stimmt, Jauch. Der muss, genau, wenn wir da abwürgen, oder sie braucht jetzt die Entscheidung von euch hier bei Wer wird Millionär. Genau. Bis in Lissabon machen wir noch. Umland gerne auch nochmal. Da sind ja auch noch ein paar Perlen. Und vor allem natürlich auch noch Madeira und Azoren gehen wir auch noch hin. Absolut. In Teil 2 am Donnerstag. Ganz herzlichen Dank. Wunderbar, das macht einen Riesenspaß. Wir freuen uns auf dich, wenn es weitergeht. Daniel, macht es gut. Tschüss.
Bis Donnerstag.